In der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherin, der Sprecher der Ministerien. Gibt es was Aktives?
Nö.
Dann starten wir mit Herrn Bernd, bitte.
Vielen Dank. Die Grünen und Herr Hofreiter werfen dem Kanzler vor, zugesagte 3 Milliarden für die Ukraine zu blockieren. Die Zusage nicht an das Finanzministerium und an den Haushaltsausschuss weiterzuleiten. Also die Frage lautet, bekommt die Ukraine zusätzliche 3 Milliarden vor der Bundestagswahl oder nicht?
Wir sind ja jetzt in dieser Situation, wo es hier mitten im Wahlkampf sind, wenn Sie sagen, es gäbe Zusagen. Wie haben Sie das formuliert? Die Ukraine bekomme zugesagte Mittel von 3 Milliarden nicht. Das kann ich klar bestreiten. Die Zusagen, die getroffen worden sind, werden natürlich eingehalten. Und alles Weitere ist auf dem Stand, den wir hier am Freitag schon miteinander diskutiert haben. Da habe ich keine weiteren Meldungen für Sie heute.
Zusatz? Dann Herr Brinkmann mit einem neuen Thema, bitte.
Zu Chinas Rekordhandelsüberschuss, den Sie heute gemeldet haben, vermutlich ans Kanzleramt und ans BMWK. Das würde die Spannung mit den USA erhöhen. Wie bewertet die Bundesregierung das und verändert das die Handelspolitik der Bundesregierung?
Nein, erstmal nehmen wir das zur Kenntnis, aber Ableitungen für die Handelspolitik der Bundesregierung ergeben sich daraus nicht. Es gibt immer sehr, sehr unterschiedliche Gründe für solche Überschüsse, die man sich genau betrachten muss. Und dann muss man das miteinander diskutieren, aber es gibt jetzt keinen akuten Handlungsbedarf unsererseits.
Ich kann jetzt gerade nicht erkennen.
Ja, ist das richtig? Also,
okay,
danke.
Bitte.
Herr Hebestreit, wenn Sie sagen, es gibt sehr unterschiedliche Gründe, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, Sie haben vielleicht schon Gründe identifiziert, vielleicht auch das BMWK an der Stelle. Welche Gründe sehen Sie denn für das aktuelle
Handels? Das werde ich jetzt hier nicht freihändig zum Besten geben. Heute sind die Zahlen bekannt geworden. Ich sage nur, es gibt nicht immer nur einen Grund für einen solchen, sein großes Außenhandelsdefizit oder einen Unterschied dazwischen. Und deswegen muss man sich das genau angucken. Aber das werde ich nicht von dieser Stelle tun.
Fühlt sich das BMWK schon berufener, dort eine inhaltliche Antwort geben zu können?
Ich schließe mich da dem Regierungssprecher an, der durchaus auch inhaltliche Anmerkungen gemacht hat.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann machen Sie doch mit dem anderen Thema weiter.
Ja, ich wollte ganz gerne mal fragen, die zuständigen Ministerien, ich vermute, es ist BMDV zu einem Teil, BMUV und Innenministerium. Ich wollte fragen, was der Stand des rund um den Tanker ist, der jetzt vor dem Stadthafen Sassnitz liegt. Was können Sie uns dazu mitteilen?
Ja, vielen Dank. Der Stand ist im Prinzip der, den Sie wiedergegeben haben. Das Havariekommando hat die Einsatzlage, die Einsatzleitung, die sie am Freitag übernommen hatte, abgegeben. Das Schiff liegt derzeit sicher auf Rede vor dem Hafen Sassnitz. Das ist bei Rügen. Die Reederei ist jetzt dafür verantwortlich, eigenverantwortlich Schlepper dorthin zu bringen, die dann das Schiff dorthin verbringen, wo es repariert werden kann.
Dann Nachfrage dazu. Dieses Schiff liegt jetzt vor Sassnitz. Das ist ja relativ nah an dem LNG-Terminal. Befürchten Sie dort irgendwelche Schwierigkeiten dadurch, dass es so nah daran liegt? Das sind ja wirklich tatsächlich wenige Kilometer.
Nein, es war eine sehr bewusste Entscheidung, dieses Schiff dorthin zu verbringen, weil es dort eben sicher ist und vor Nordwinden geschützt beispielsweise. Es gab über das Wochenende auch andere Pläne, es woanders hin zu verbringen, wo man eben mehr Wasser zwischen Schiff und Küste hat. Das hat man dann aber aufgrund der schwierigen Wetterlage eben anders entschieden und ist dorthin verbracht und dort ist es derzeit sicher.
Ich kann für unseren Bereich ergänzen, dass die Bundespolizei ja unter der Führung des Havariekommandos, die den Einsatz koordiniert, am Freitagnachmittag schon sehr früh vor Ort war. Die Bundespolizei mit dem Einsatzschiff Bamberg und sich dort auch für weitere Unterstützung bereitgehalten hat. Die Bundespolizei hat mit dem Schiff und mit Hubschraubern geholfen, medizinisches Personal und Schleppexperten an Bord des Schiffes zu bringen. Und auch Material wie Heizstrahler und Notstromaggregate. Da hat auch das THW unterstützt, weil ja alle Systeme auf dem Schiff ausgefallen sind. Und insofern wird die Bundespolizei, gegebenenfalls das THW, diese Einsätze auch weiter unterstützen und sich daran beteiligen.
Herr Krämer dazu?
Ja, ich bräuchte das Umweltministerium, wenn es da ist. Danke. Ich wollte einfach noch mal fragen, zum aktuellen Stand, ob es aus Ihrer Sicht Stand heute Gefahren für die Umwelt gibt.
Auch wir haben zu der Lage, die der Kollege vom BMDV gerade geschildert hat, selbst keine eigenen Erkenntnisse. Auch wir sind auf die Information des Havariekommandos angewiesen. An dieser Stelle auch unser Dank an das Havariekommando, weil sie wirklich sehr umsichtig, sehr schnell wie immer gehandelt haben. Und Umweltrisiken bestehen im Moment nicht, aber natürlich verfolgen wir das mit Sorge, wenn so ein Öltanker havariert in der Ostsee.
Herr Jessen?
Lernfrage. Das Schiff wird ja als Teil der russischen Schattenflotte bezeichnet. Gibt es irgendeine Kommunikation über dieses oder andere Schiffe seitens der Bundesregierung oder nachgelagerter zuständiger Behörden mit irgendeiner russischen Administration darüber?
Ich kann ja vielleicht...
Bitte.
Nicht voll berufen, aber ich kann ja vielleicht mal Schattenflotte aufwerfen. Das ist ja ein Instrument, was von Russland eingesetzt wird, um Öl unter Umgehung von Sanktionen zu exportieren. Das ist ja eine Problematik, die wir jetzt schon seit einigen Monaten kennen. Und die Bundesregierung ist ja in Brüssel da auch sehr aktiv, um sozusagen die rechtlichen Mittel, die uns da zur Verfügung stehen, sprich Sanktionen, voranzutreiben. Ich glaube, es sind mittlerweile, wenn ich es jetzt richtig erinnere, 79 Schiffe gelistet, die wir zu dieser Schattenflotte zählen. Das sind eben Schiffe, die nicht unbedingt russischen Eignern gehören, sondern auch durchaus andere Flaggenstaaten haben. Insofern ist das ein Aspekt dessen, wo wir in enger Abstimmung mit unseren internationalen und europäischen Partnern gegen diese Schattenflotte aktiv sind. Ein anderer Aspekt ist, dass wir weltweit sehr aktiv Outreach betreiben, um eben mit Flaggenstaaten zu sprechen, diese zu sensibilisieren, nicht nur für die Problematik der Sanktionsumgehung mit diesen Schiffen, sondern eben auch um die Problematik der potenziellen Umweltschäden, die ja nicht nur uns in der Ostsee betreffen, sondern in vielen Gewässern weltweit eine Gefahr dadurch ist, zu thematisieren.
Ich verstehe das richtig, dass der Begriff Schattenflotte insofern oder russische Schattenflotte insofern meint, dass diese Flotte russisches Öl transportiert, nicht aber, dass es in irgendeiner Weise eine von der russischen Regierung betriebene Armada oder Flotte sei. Weil wenn das so wäre und nachweisbar so wäre, dann müssten Sie doch eigentlich mit der Regierung auch direkt Kontakt darüber aufnehmen, oder?
Ich habe ja eben skizziert, Herr Jessen, das sind eben Schiffe, die unter ganz unterschiedlicher Eignerschaft Flaggenstaaten stehen, denen sich aber Russland bedient, um genau das, was Sie in Ihrer Frage aufwerfen, skizziert zu tun, nämlich unter Sanktionsumgehung Öl zu exportieren. In der Tat ist es also so, dass es sehr grau ist, ja.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Bitteschön.
Ja, nochmal eine Nachfrage zu dem, was Herr Kall uns eben berichtet hat. Ich weiß nicht, ob Herr Kall das beantworten kann oder Herr Alexandrin. Die Kosten, die jetzt entstehen für eben diese, würde ich sagen, Hilfe bei diesem Einsatz, aber auch die Schlepper etc. pp., werden die jetzt der Reederei in Rechnung gestellt oder wie muss man sich das vorstellen? Wird da Vorauskasse geleistet, damit die deutschen Steuerzahler nicht drauf sitzen bleiben?
Ja, da gibt es ein eingespieltes Verfahren. Das sieht so aus, dass die Kosten der Reederei in Rechnung gestellt werden und dann im Nachhinein wir eben auf die Reederei zugehen. Also dass hier für den Steuerzahler eben kein Verlust anfällt.
Aber das heißt, das Schiff wird auch wieder freigegeben, bevor die Rechnung bezahlt ist oder wird es ansonsten einbehalten sozusagen?
Nein, das ist ja immer eine Abwägung, wie Sie auch schon mitbekommen haben, ist immer abzuwägen, wie lange möchte man das Schiff dann am Haken behalten, wie lange, und das möchte man eben möglichst kurze Zeit nur, weil es eben sicherer ist, wenn das Schiff im Hafen liegt. und ja auch im Interesse der Reeder ist, wenn das Gut, was darauf ist, seinen Weg weitergeht. Und für uns aus Meeresschutzsicht, aus verkehrstechnischen Sicht, ist es eben auch besser, wenn es da nicht auf Reede liegt, sondern wenn es wieder repariert wird. Und darauf liegt die Priorität und deswegen wird es im Zweifel dann durch die Reederei bestellten Schlepper dann eben weiter verbracht, so schnell wie möglich.
Ergänzen? Noch Fragen zu diesem Thema? Dann Frau Büsker mit einem neuen Thema.
Dafür bräuchte ich bitte das Landwirtschaftsministerium.
Dann tauschen wir einmal.
Es geht um die Maul- und Klauenseuche. Keine Überraschung. Mich würde interessieren, ob Sie einmal erläutern können, welche Folgen Sie durch den Ausbruch jetzt für die Tierhaltung in Deutschland und insbesondere auch die Exporterwartungen sehen.
Ja, danke, Frau Büsker. Ich kann es gerne noch mal einordnen. Vielleicht vorweg. Oberste Priorität hat jetzt, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Da sind die Behörden vor Ort in Brandenburg erstmal im Lead. Brandenburg hat ein 72-stündiges Standstill angeordnet, was am Samstag früh losging, was bis heute Abend geht. In dieser Zeit gibt es ein komplettes Verbringungsverbot für Tiere aus den betroffenen Regionen. Und das ist wichtig, um eben Erkenntnisse über die weitere Verbreitung des Virus zu bekommen. Ich glaube, die brandenburgische Ministerin hatte sich heute früh dazu auch schon geäußert. Vielleicht noch mal zu unseren Aktivitäten zur Einordnung. Wir haben bereits am Freitagnachmittag, als wir von dem Ausbruch geschehen, frühmorgens informiert wurden, eine Schalte zwischen Bundesminister Özdemir und seinen Länderkollegen direkt veranlasst, um die Länder über das Geschehen zu informieren. Wir haben den nationalen Krisenstab aktiviert, der sich morgen treffen wird. Und heute wird sich Bundesminister Özdemir mit Vertreterinnen und Vertretern von Branchenverbänden treffen, um genau über dieses Thema die wirtschaftlichen Auswirkungen auch zu sprechen. Vielleicht beim Handel muss man differenzieren. Innerhalb der EU gilt das sogenannte Regionalisierungsprinzip. Das heißt, der Handel innerhalb der EU, innerhalb des Binnenmarktes, ist weiterhin möglich mit Produkten, die nicht aus den Sperrzonen stammen. Was den Handel mit Drittstaaten angeht, kommt es darauf an, was vereinbart ist mit den Drittstaaten tatsächlich. Innerhalb von Handelsabkommen ist in der Regel auch ein Regionalisierungsprinzip verankert. Bei Drittstaatenhandel, der über Zertifikate stattfindet, sind es Vereinbarungen zwischen Deutschland und den Drittstaaten. Da bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt noch nicht den genauen Überblick haben, was tatsächlich in einzelnen Zertifikaten vereinbart ist. Sie haben sicher schon gesehen, Mexiko hat sich proaktiv gemeldet und ich glaube auch Südkorea und gesagt, dass sie kein Schweinefleisch aus Deutschland mehr zunächst exportieren. Da müsste man jetzt tatsächlich abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt, wie die Drittstaaten sich da verhandeln. Und wie gesagt, das ist immer eine individuelle Verhandlungssache.
Zusatz, Frau Büsker?
Ja, bitte. Vielen Dank für die Erläuterung. Wenn wir jetzt auf die Handlungsoptionen gucken, die Sie da auch politseitig haben, Impfung etc., was planen Sie, worüber denken Sie schon aktiv nach?
Also weil Sie jetzt die Impfungen ansprechen, ob gegen die Maul- und Klauenseuche geimpft wird, müssen die Länder entscheiden. Die Länder haben eine Arbeitsgruppe für Tiergesundheit und Tierseuchen innerhalb ihrer Landesarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz. In dieser Arbeitsgruppe können Länder, die Notimpfungen durchführen wollen, einen Antrag auf Impfung stellen. Unser bundeseigenes Friedrich-Löffler-Institut würde in diesem Fall dann eine wissenschaftliche Einschätzung veranlassen. Aber entschieden wird in diesem Ländergremium von den Ländern. Der Bund ist dabei der Entscheidung außen vor. Was wir tun, wenn sich die Länder für eine Impfung entscheiden, informieren wir die Europäische Kommission, die dann weiter prüft, ob geimpft werden kann.
Herr Krämer dazu?
Ja, ich wollte eigentlich auch noch den wirtschaftlichen Folgen fragen. Das haben Sie jetzt nur gestreift. Können Sie sagen, wann Sie einen besseren Überblick haben zu den wirtschaftlichen Kosten?
Also wie gesagt, einige der Drittstaaten haben sich ja schon proaktiv gemeldet und gesagt, dass sie kein deutsches Schweinefleisch beispielsweise mehr importieren möchten. Andere Drittstaaten melden sich bei uns und fragen zuerst mal nach. Bei den Zertifikaten ist es letztendlich dann eine Absprachesache zwischen den Staaten. Man kann durchaus überlegen, wenn Staaten sich melden, ob man auch für das Prinzip der Regionalisierung, was innerhalb der EU gilt, auch für den Drittstaatenhandel wirbt. Ich kann jetzt aber noch keine Aussagen darüber treffen, wie viele Staaten tatsächlich betroffen sind.
Herr Blank dazu?
Ja, mir ging es eigentlich in Anschluss an die Frage des Kollegen eher darum, ob Sie schon abschätzen oder einschätzen können, was die wirtschaftlichen Folgen für die deutschen Unternehmen, die Produzenten sind. Hat man da irgendwie eine Einschätzung? Kann man vielleicht aus früheren ähnlichen Lagen da was ableiten? Und welche Hilfen könnten Sie, also die betroffenen Betriebe, dann erwarten?
Jetzt war die letzte Ausbruchslage in Deutschland ja 1988, also das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Ich glaube, es ist schwierig, da jetzt Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Situation zu ziehen. Damals war der internationale Handel ganz anders gestaltet, als er jetzt tatsächlich ist. Aber das ist ja auch genau der Punkt, weshalb Bundesminister Özdemir sich heute mit den Branchenverbänden, mit den betroffenen Tierhalterverbänden trifft, um zu beraten, was aus deren Sicht adäquate Maßnahmen wären. Wie gesagt, im Fokus steht jetzt die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wir haben ja das Geschehen bisher erst in einem Bestand gehabt. Das ist jetzt die Maßnahme, die im Fokus steht. Es ist wichtig, der Seuche hier entschlossen entgegenzutreten, um eben auch Folgen für die Tierhalter und für die Wirtschaft abzuwenden. Aber im Übrigen kann ich leider noch nicht spekulieren.
Könnten Sie was zu möglichen Hilfsinstrumenten für die betroffenen Betriebe sagen? Gibt es da spezielle Fonds oder Versicherungen?
In den Bereichen, in denen die Tiere getötet werden müssen, weil ein Nachweis mit der Seuche vorliegt, springen die Tierseuchenkassen ein. Die Tierhalter sind bei den Tierseuchenkassen versichert und da werden eben die direkten Kosten für das getötete Tier erstattet. Sie sprechen jetzt natürlich auf weitere Programme Bundes-EU-Ebene an. Tut mir leid, da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.
Herr Steiner?
Ja, kurze Nachfrage zu den Impfstoffen. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass die Länder Impfstoffe bestellen könnten, aber das bislang noch nicht getan haben? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja die MKS-Antigenbank bereits in der Lage, theoretisch das herzustellen, würde damit natürlich aber erst anfangen, wenn es denn auch bestellt würde.
Also vielleicht zur Rechtslage in der EU. Eine prophylaktische Impfung gegen die Maul- und Klauenseuche, ohne dass es einen bestätigten Fall gibt, ist nach EU-Recht nicht möglich. Hier sind die Länder tatsächlich im Lead. Wir haben unterstützt über unser Friedrich-Löffler-Institut. Da haben wir auch am Wochenende kommuniziert. Das Friedrich-Löffler-Institut hat den Serotyp des gefundenen Virus bestimmt. Das ist eine gute Basis dafür, dass man weiß, welcher Impfstoff jetzt tatsächlich gebraucht wird. Im Übrigen ist, wie Sie sagen, es gibt eine Gendatenbank. Ich glaube, die sitzt in Lyon. Und wenn die Bundesländer sich für eine Impfung entscheiden und den Antrag stellen, wie gesagt, und die EU-Kommission prüft das positiv, dann kann die Produktion des Impfstoffs sehr schnell hochgefahren werden. Die Entscheidung liegt aber bei den Ländern.
Kurze Nachfrage noch dazu. Wie verhält sich das mit geimpften Tieren? Wären die unbedenklich für den Verzehr geeignet, exportierbar etc.?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, ob das Tiere sind, die eben prophylaktisch geimpft werden in Bereichen, wo die Maul- und Klauenseuche noch nicht auftritt. Die Impfung kann auch ein Mittel sein, wird jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber wenn Tiere in einem Bereich getötet werden müssen und die Tierkörperbeseitigungsanlagen kommen leider nicht hinterher, dann kann die Impfung auch ein Mittel zu sein, um den Stau erstmal aufzuhalten, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet. Das hängt tatsächlich vom Einzelfall ab. Das kann ich pauschal nicht beurteilen.
Gibt es weitere Fragen zur Maul- und Klauenseuche? Dann Frau Latencia, bitte. Entschuldigung, das ist das falsche. So.
Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Hebestreit oder Herrn Wagner. Thema Venezuela. Trotz internationaler Vorwürfe und sehr heftige Proteste und Vorwürfe des Wahlbetrugs ist ja der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro zur dritten Amtszeit vereidigt worden. Was ist die Position der deutschen Regierung dazu?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die hat sich im Grunde seit letzter Woche, wo wir hier, glaube ich, auch schon mal über die Problematik gesprochen haben, nicht verändert. Es ist weiterhin so, dass die ACTAS, das sind ja die offiziellen Wahlunterlagen, an denen man auch nachvollziehen kann, wie die Wahl wirklich ausgegangen ist, nicht veröffentlicht worden sind. Und solange das nicht geschehen ist, kann man eben nicht sagen, wer diese Wahl gewonnen hat. Deshalb fordert die Europäische Union ja nicht nur von den Machthabern in Caracas sozusagen die Repression und die Unterdrückung der Opposition einzustellen und Meinungsfreiheit zuzulassen, sondern eben auch diese Wahlunterlagen zu publizieren, zu veröffentlichen.
Mhm. Zusatz, es ist ja aber ein bisschen was passiert, auch am Wochenende, wie Sie ja sagen, mit den ganzen Festnahmen der oppositionellen Aktivisten. Jetzt hat der ehemalige kolumbianische Präsident Álvaro Uribe eine internationale Militärintervention sogar unter Führung der UNO gefordert, um das Regime von Nicolás Maduro zu beenden. Wie bewertet die Regierung eine solche Forderung?
Das bewerte ich nicht, das kommentiere ich auch nicht. Ich habe Ihnen unsere offizielle Position zur Lage in Venezuela gerade mitgeteilt.
Danke.
Dann kommen wir zurück zu Herrn Berndt.
Eine Frage zu den Dublin-Rückführungen. Also wir haben ja die Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Kenntnis genommen. Angeblich hat Italien nur 3 Flüchtlinge von 13.000 Angefragten zurückgenommen. Das Problem ist ja lange bekannt. Wie bewertet der Bundeskanzler das? Und was hat er in der letzten Zeit dagegen unternommen, um was da zu ändern?
Ja, zunächst einmal ist ja die gute Nachricht, dass wir auch in Sachen Rückführung deutlich vorangekommen sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Rückführungen, wenn ich das richtig im Kopf habe, 20% gestiegen. Und trotzdem gibt es Bereiche, und darauf weisen Sie jetzt hin, in denen es sehr unbefriedigende, frustrierende Momente gibt. Rückführungen können nur gelingen, wenn der Staat, in den zurückgeführt werden soll, damit auch einverstanden ist. Und wenn man die Zahlen ansieht, sieht man die Herausforderungen, die damit einhergehen. Jetzt muss man aber auch, gibt ja immer verschiedene Realitäten, sich auch Länder wie Griechenland oder Italien angucken, die unter immensen Migrationsdruck stehen, wo viele Geflüchtete anlanden, die über das Mittelmeer gekommen sind. Also das ist jetzt nicht so, dass sie von Migrationsdruck überhaupt nicht belastet wären. Und insofern gibt es auch in diesen Ländern natürlich ihre eigenen Realitäten, die sie auch ihre eigenen Öffentlichkeiten die sie berücksichtigen müssen. Deswegen ist da ein großer Unwillen zu spüren, Leute jetzt auch noch zurückzunehmen, die einmal bei Ihnen angelandet sind und sich dann weiter nach Deutschland durchgeschlagen haben. All das ist erkannt und wir haben mit der GEAS-Reform, die im vergangenen Jahr ja auf den Weg gebracht worden ist, auch das Instrument geschaffen, um wieder sowohl was die Verteilung von Geflüchteten, die in den einzelnen Ländern ankommen, als auch die Rückverteilung derer, die sich dann irregulär dann noch aus den Ankunftsländern weiter bewegt haben, das hinzukriegen. Da arbeiten wir jetzt unter Hochdruck dran, sowohl die Gesetze in Deutschland dafür zu erlassen, als auch bei den europäischen Nachbarländern. Und es ist genau das, worum es dem Bundeskanzler, der Außenministerin, der Innenministerin geht, die, was die GEAS-Reform angeht, sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und sich da sehr engagieren.
Sie sagen 20%, aber es steht ja auch die Zahl im Raum, es seien nur 13%, die tatsächlich zurückgeführt werden könnten. Also muss man daraus schließen, dass diese Dublin-Reform, dass das System gescheitert sei? Warum fühlt sich Deutschland noch daran gebunden?
Also ich glaube, dass das Dublin-System massiv in Schwierigkeiten geraten ist, ist ja der Grund gewesen, warum man dann mit der GEAS-Reform, also einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, jetzt das System wieder neu aufgesetzt hat und jetzt die entsprechenden Gesetze erlässt. Europäisch ist das bereits geschehen, jetzt muss es in den Einzelstaaten umgesetzt werden. Da gibt es Deadlines, die zu erreichen sind. Wir haben sehr dafür geworben, dass wir das möglichst schnell machen, möglichst vorziehen. Deutschland war, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Staat der Europäischen Union, der die entsprechenden Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht hat, aber andere werden folgen. So. Gleichzeitig ist es so, das ist das System, was im Moment vorhanden ist. Wenn es ganz streng geht, könnte eigentlich kein Flüchtling nach Deutschland kommen, weil wir keine europäische Außengrenze haben. Und trotzdem ist es so, dass das Gros der oder die Mehrzahl derer, die Asyl suchen in Europa, in Deutschland irgendwann anlanden. Und deswegen brauchen wir ein System der Solidarität und auch der Klarheit innerhalb Europas. Und das ist mit der GEAS-Reform geschaffen worden. Und jetzt gilt es, sie konsequent umzusetzen und durchzusetzen. Dass das keine einfache Sache ist und dass alle Gesellschaften Europas mit der Migrationsfrage herausgefordert sind, das versteht sich von selber.
Das BMI möchte ergänzen.
Ich würde es auch noch mal sagen, dass die Probleme im Dublin-System ja seit langem erkannt sind, dass das Dublin-System so nicht mehr funktioniert, dass es dysfunktional ist und dass die Bundesregierung auch im Sicherheitspaket darauf eine wichtige Reaktion getroffen hat, nämlich den Leistungsausschluss in sogenannten Dublin-Fällen, dass also Personen, für deren Asylverfahren andere EU-Staaten zuständig sind, die eigentlich in einem anderen EU-Staat sein müssten, in Deutschland keine Leistungen mehr erhalten. Und das ist auch alles in Kraft getreten, was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat. Und zu Italien vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung. Natürlich drängen wir in allen Gesprächen darauf, dass europäisches Recht eingehalten wird und das auch gerade durch Italien.
Und wir haben sozusagen im Umkehrschluss auch die freiwilligen Aufnahmen aus Italien beendet. Auf Eis gelegt, dass schon seit Sommer 2023, also seit einer ganzen Weile, erfolgen kaum Dublin-Überstellungen nach Italien. Es erfolgen aber auch keine freiwilligen Aufnahmen durch Deutschland aus Italien. Und insofern gilt es darüber, weiter zu reden und weiter zu verhandeln. Aber auch da hat Deutschland Konsequenzen gezogen. Und zum Gesamtkontext, den Herr Hebestreit ja schon aufgemacht hat, vielleicht auch nochmal die Rückführungszahlen insgesamt, hat Hebestreit genannt. Aber die irreguläre Migration insgesamt ist auch um etwa 30% zurückgegangen im letzten Jahr. 100.000 Asylanträge weniger. Und das sind die Zahlen, die das BAMF ja in der letzten Woche veröffentlicht hat. Das zeigt ja, dass sich gerade im Bereich der Begrenzung irregulärer Migration durch eine Vielzahl von Maßnahmen viel getan hat, auch durch Grenzkontrollen, durch eine Vielzahl anderer Maßnahmen. Und ich glaube, das muss man alles sehen, wenn man jetzt auf das Dublin-System, wie es sozusagen bisher war, schaut und auf die Änderungen, die jetzt durch das gemeinsame europäische Asylsystem kommen.
Herr Steiner.
Herr Karl, ich wollte mal nachfragen nach der veränderten Lage in Syrien. Haben Sie in den letzten Wochen eine Veränderung der Zugänge aus Syrien bemerken können? Hat sich dort etwas faktisch verändert an den Grenzen?
Also, soweit ich weiß, erkennt die Bundespolizei noch keine auffälligen Veränderungen, weder sagen Ausreisebewegungen aus Syrien oder aus der Region nochmal in Richtung Europa. Da gab es immer die Befürchtung, dass möglicherweise auch Assad-Anhänger sich auf den Weg machen könnten. Da haben wir ja sehr deutlich gesagt, welche Art von Strafverfolgung auch gerade in Deutschland da drohen könnte, dass sich niemand auf den Weg machen sollte. Aber wir erkennen solche Reisebewegungen auch nicht. Und das Gleiche gilt in anderer Richtung bei der Frage, wie viele Syrer wollen möglicherweise schon jetzt zurückkehren nach Syrien. Da sind noch keine auffälligen Bewegungen erkennbar, weil ja auch wahrscheinlich allen bewusst ist, dass es erstmal auf eine weitere Stabilisierung der Lage ankommt, auf Sicherheit in Syrien ankommt, damit Menschen auch tatsächlich zurückkehren können. Und welche vier Punkte da für uns wichtig sind, hat die Bundesinnenministerin ja letzte Woche skizziert.
Das heißt, ich habe es richtig verstanden, es gibt jetzt keinerlei auffällige Schwankungen, auch im Sinne von, dass jetzt weniger Menschen aus Syrien hierher kämen.
Bisher, wie gesagt, keine auffälligen Entwicklungen in den Zahlen. Das wird man sicher in den nächsten Wochen sehen müssen.
Herr Blank.
Herr Wagner, bis wann wird es denn eine neue Sicherheitseinschätzung geben zu Syrien und der Lage? Kann man das sagen?
Also die Sachen sind ja sehr im Fluss. Sie wissen, dass wir uns das natürlich dauerhaft anschauen. Die Außenministerin war ja gestern gerade bei einer Syrien-Nachfolgekonferenz in Riad und hat dort nochmal viele Gespräche geführt. Also insofern kann ich da jetzt hier nichts ankündigen. Sie wissen, das ist ja das normale Verfahren, dass wir die sogenannten Asyllageberichte erstellen, die wir ja sozusagen lageunabhängig in regelmäßigen Abständen erstellen. Aber nochmal vielleicht auch an das anknüpfend, was Max Kalder eben vorgetragen hat. Die Lage entwickelt sich halt und wir wissen noch nicht, in welche Richtung sie sich entwickelt. Und da gibt es Signale in alle Richtungen. Insofern ist jetzt unser großes Ziel, unser großes Prärogativ die Stabilisierung Syriens. Und daran arbeiten wir mit unseren internationalen Partnern.
Das heißt nochmal kurz ergänzt, so eine Lageeinschätzung, eine neue, wird es wahrscheinlich auch nicht geben vor der Bundestagswahl, weil nicht absehbar ist, dass sich bis dahin irgendwie verklärt, wie denn die Entwicklung in Syrien weitergeht, oder?
Ich habe dazu jetzt hier nichts anzukündigen. Ich mache mich nochmal schlau, ob wir Ihnen da was nachreichen können, Herr Blank. Aber nochmal, es ist so volatil und es entwickelt sich jetzt so beständig. Das gilt ja auch für die ganzen Teile Syriens, ne? Wenn Sie in die Gebiete im Norden schauen, in andere Gebiete. Insofern, glaube ich, ist jetzt unser großer Fokus darauf, stabilisierend zu wirken mit unseren internationalen Partnern.
Frau Jeckels?
Es gibt sehr viele syrische Menschen in Deutschland, die jetzt eigentlich gerne zurückreisen wollen, aber das aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht können, weil sie befürchten, dann können sie auch nicht mehr zurück nach Deutschland. Gibt es dort vielleicht auch an das BMI, gibt es dort Bemühungen, solche Rückreisen zu ermöglichen für Leute, die zum Beispiel nach vielen, vielen Jahren wieder Familienmitglieder sehen wollen nach dem Sturz Assads?
Die Außenministerin hat sich ja dazu geäußert und für die Innenministerin kann ich sagen, dass sie das ganz ähnlich sieht. Es ermöglicht erst freiwillige Rückkehren nach Syrien, wenn Menschen sich auch ein Bild machen können, ob Häuser noch stehen, ob Familienangehörige zum Teil noch leben, zu denen vielleicht lange kein Kontakt mehr bestand, und ob sie in ihrer Heimat wirklich sicher sind und da vielleicht auch am Wiederaufbau ihres Landes mitwirken können. Für all das müssen sich Menschen ja auch einen Eindruck verschaffen können. Und deswegen prüfen wir gerade auch gemeinsam mit dem BAMF pragmatische Wege, dass Menschen, die einmal schauen, ob, wie gesagt, wie die Bedingungen vor Ort sind, dann nach Deutschland zurückkommen, um dann auch ihre ihre Ausreise tatsächlich ja praktisch sozusagen hier die Zelte abzubrechen, zurückzugehen, dass die darüber den Schutzstatus nicht verlieren.
Zusatz?
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Können wir damit rechnen, dass das noch vor Ende der Legislaturperiode möglich gemacht werden kann?
Das sind Dinge, die orientieren sich nicht an Wahlterminen, sondern an sozusagen tatsächlichen Begebenheiten, ja, wie die Lage in Syrien ist, das hat Herr Wagner ja beschrieben, und an rechtlichen Gegebenheiten. Das hat mit dem Termin der Bundestagswahl nichts zu tun, die weitere Entwicklung, was Flucht, was Rückkehr nach Syrien angeht.
Herr Blank noch mal dazu.
Ja, Herr Kall, bedarf es dafür eine Gesetzesänderung, wie die CDU sie schon abgelehnt hat am Wochenende? Oder diese Möglichkeiten, die Sie prüfen, sind das Möglichkeiten, die auch auf dem Verordnungsweg möglich sind?
Also wir gehen eher von praktischen Möglichkeiten aus. Und wie gesagt, das BAMF und das BMI prüfen das gerade, um das auf eine pragmatische Weise möglich zu machen, dass Menschen den Schutzstatus nicht verlieren.
Habe ich nicht verstanden, weil die praktischen Möglichkeiten müssen ja darin münden, ob die Menschen, wenn sie zurückkommen, ihren Schutzstatus verloren haben oder nicht. Das muss ja irgendwie geregelt werden.
Okay, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Das sind ja keine Automatismen, sondern sollte ein Widerrufsverfahren sind auch aufwendige Verfahren. Da passiert nichts automatisch. Und für sowas gibt es Anwendungshinweise, es gibt einheitliche Praktiken, weil man natürlich dann Fälle auch gleich behandeln muss. Das ist völlig klar. Aber im Moment gehen wir da nicht von nötigen Gesetzesänderungen aus.
Frau Jeckels nochmal.
Zu einem anderen Thema. Es geht
nee, Entschuldigung.
Ach so. Ich hatte.
Gibt es denn weitere Themen oder weitere Fragen zu diesem Thema? Nicht. Dann macht Herr Warwick weiter. Dankeschön.
Nach der umstrittenen Annullierung der Präsidentschaftswahlen in Rumänien haben wir ja am Wochenende umfangreiche Demonstrationen gesehen, die Wiederrücknahme dieser Annullierung forderten. Einer der Gründe ist ja unter anderem, dass mittlerweile bekannt geworden ist, dass die angeblich russische Einflusskampagne tatsächlich initiiert und bezahlt wurde von der noch amtierenden Regierungspartei. Vor diesem Hintergrund würde mich denn interessieren, ob die Bundesregierung es immer noch so unproblematisch und rechtsstaatlich fundiert ansieht, dass die Präsidentschaftswahlen im ersten Gang annulliert worden sind, weil das war die Darstellung, als ich hier Mitte Dezember nachgefragt hatte. Dann würde mich interessieren, wie die Bundesregierung mittlerweile diese Causa bewertet.
Herr Warwick, ich habe keinen neuen Stand. Wir kommentieren ja hier normalerweise innenpolitische Vorgänge bei unseren EU-Partnern nicht. Und insofern würde ich es jetzt auch hier so handhaben. Das ist ja ein Vorgang, der sozusagen die innenpolitischen Akteure in Rumänien betrifft und die Justiz dort. Insofern habe ich da keinen weiteren Kommentar für Sie.
Zusatz?
Ja, der EU-Kommissar AD Thierry Breton hat kürzlich erklärt, ich zitiere ganz kurz, wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen. Und er spielte dabei auf die bereits erwähnte Wahlrücknahme aufgrund von Einflusskampagnen in den sozialen Medien statt. Da würde mich nur die allgemeine Rechtslage interessieren. Würde es tatsächlich, um jetzt à la Henri Breton, ausreichen, dass es eine ominöse TikTok-Kampagne gibt, bei deren die Quelle nicht wirklich klar ist, um die Bundestagswahlen zurücknehmen zu können oder annullieren zu können? Ich weiß nicht, wer auf dem Podium sich da sprechbereit.
Vielleicht kann ich Ihrer Räuberpistole insoweit etwas dagegen enthalten. Das war in Rumänien meines Wissens eine Entscheidung des dortigen obersten Gerichtshofes. Das war nicht eine Entscheidung eines früheren EU-Kommissionsmitgliedes. Und insofern würde ich das auch klar dann den juristischen Sachverstand des dortigen obersten Richter überlassen und auch keine anderen Thesen in den Raum stellen.
Nein, Entschuldigung.
Also in Deutschland entscheidet auch das Bundesverfassungsgericht, wenn die Gültigkeit einer Bundestagswahl angegriffen wird, generell von Wahlen angegriffen wird. Und insofern auch hier das höchste deutsche Gericht.
Herr Jessen.
Knüpft daran an, was Thierry Breton sagte, bezog sich ja auf die Einmischung von Donald Tusk in den deutschen Wahlkampf. Sieht die Bundesregierung da in irgendeiner Weise vergleichbare, habe ich gesagt, Donald Tusk, Elon Musk.
Entschuldigung. Tusk, Musk.
Ja, bitte um Nachsicht. Also die Elon Musk-Einmischung in den deutschen Wahlkampf. Sieht die Bundesregierung in irgendeiner Weise vergleichbare Strukturen, die dann auch eine vergleichbare Überlegung, nämlich Annullierung von Wahlen, in irgendeiner Weise rechtfertigen würden?
Ich mache das kurz. Zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht, nein.
Dann Herr Jung mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, ich probiere es mal bei Herrn Wagner. Das US-Repräsentantenhaus hat jetzt ein Gesetz angenommen, auf dessen Grundlage die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bestraft wird. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung die Sabotage von multilateralen Institutionen und Abkommen bewertet, der amerikanischen Seite.
Ja, wir haben das zur Kenntnis genommen, Herr Jung. Sie wissen, dass wir ja zu den stärksten Unterstützern weltweit des Internationalen Strafgerichtshofs gehören. Wir haben den JSTGH immer unterstützt und werden das auch weiterhin tun. Insofern schauen wir uns das genau an.
Ja, aber das ist jetzt ja ein politischer Angriff auf diese Institution. Betroffen wäre auch jeder Ausländer und damit auch ein Deutscher, der das Gericht bei Versuchen unterstützt, gegen Amerikaner oder Bürger eines verbündeten Landes vorzugehen, dass die Autorität des Gerichts nicht anerkennt.
Naja, meines Wissens muss dieser Gesetzentwurf ja, glaube ich, noch durch den amerikanischen Senat, wenn ich richtig informiert bin. Also wir reden sozusagen noch nicht über etwas, was schon Realität geworden ist. Aber nochmal, wir als Deutschland, als Bundesregierung, gehören zu den starken Unterstützern des ISDGH. Der ISDGH ist für das Völkerrecht eine Errungenschaft und insofern schauen wir uns das genau an und werden das sicher auch innerhalb der Länder, die das ähnlich sehen wie wir, thematisieren und uns dazu konsultieren und beraten.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann Herr Blank bitte mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. Am 27. Januar ist der Gedenktag zur Befreiung des KZ Auschwitz. Ist schon klar, welche Regierungsmitglieder dorthin reisen werden?
Das ist klar. Allerdings, wie Sie wissen, berichten wir über die Termine des Bundeskanzlers immer am Freitag der Vorwoche. Und so werden wir es auch am Ende dieser Legislaturperiode auch halten.
Ja. Ja. Haben Sie einen Zusatz, Herr Blank?
Nee.
Herr Steiner.
Ja, indirekter Zusatz wegen der Nachlieferung des BMF zu der Frage des Umgangs mit KZ-Liegenschaften, ehemaligen. Da würde ich ganz gerne nachfragen, also die kam, glaube ich, heute Morgen, wenn ich es richtig gesehen habe. Da würde ich gerne nachfragen, warum es denn unmöglich ist, ich weiß gar nicht, ob Sie es als BMF beantworten können, sonst vielleicht auch andere hier, warum es denn unmöglich ist, eine dauerhafte Regelung zu der Nachnutzung von freigegebenen Liegenschaften vertraglich festzulegen, auch für Weiterverkäufe etc. pp.
Danke für die Nachfrage. Wir haben die Nachlieferung ja heute früh eingereicht im Rahmen von Punkten zu der BIMA und da würde ich gerne auf die BIMA verweisen.
Jetzt ist die BIMA ja unter einem zuständigen Ministerium meines Wissens. Das sind, glaube ich, Sie in dem Fall.
Ganz genau.
Trotzdem das heißt, ist das, Sie können das nicht selbst erläutern an der Stelle, sondern das kann nur die BIMA.
Genau.
Okay.
Jetzt weiß ich nicht, war das eine Wortmeldung zu diesem Komplex? Neues Thema. Dann machen wir jetzt aber erstmal weiter mit Frau Jeckels.
So, jetzt nochmal ans BMI. Es geht um den Ausfall des polizeilichen Informationssystems INPOL vor gut einer Woche. Wir haben dazu schon zweimal das BKA gefragt, aber bisher nur eine sehr unkonkrete Antwort bekommen. Deshalb nochmal, an welcher IT-Netzwerk-Hardware wurde die Störung lokalisiert und wer ist dafür verantwortlich? Und welche europäischen Systeme waren auf welche Weise von dem Ausfall mit betroffen? Dafür hätten wir gerne konkret eine Antwort für das SIS-2, Siena und EU-PNR.
Also ich nehme an, dass Sie noch keine ausführliche Antwort dazu haben, weil genau diese Untersuchungen ja noch laufen, so wie das auch bei IT-Vorfällen sein muss, dass genau untersucht wird, welche Systeme in welcher Weise betroffen waren, was die technischen Ursachen dafür waren. Und sobald das feststeht, wird das BKA Ihnen auch antworten. Ich kann Ihnen darüber hinaus, außer dass wir natürlich diesen Vorfall auch bestätigt hatten, der sich ja insbesondere auf Kontrollen der Bundespolizei an den Flughäfen dann ausgewirkt hat, aber auch innerhalb weniger Stunden zum Glück abgestellt werden konnte. Den haben wir bestätigt, das haben wir gesagt. Aber für die weitergehenden Auskünfte muss ich Sie dann vertrösten. Da werden Sie die Antwort vom BKA bekommen.
Dann Frau Buckenmeier mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, eine Frage an Christian Wagner vom Auswärtigen Amt und zwar zur Bundestagswahl. Gibt es denn Überlegungen, den Kurierdienst der Auslandsvertretungen für die Briefwahl zu nutzen?
Könnten Sie ein bisschen näher ans Mikro gehen?
Entschuldigung, ja. Gibt es denn Überlegungen, den Kurierdienst von den Botschaften nutzen für die Bundestagswahl, also in den Auslandsvertretungen, um das Verfahren für die deutschen Bürger im Ausland zu vereinfachen? Und bisher liegt es ja im Ermessen eigentlich eher der Botschaften, ob sie das machen oder nicht. Gibt es da die Möglichkeit, das zu zentralisieren und zu sagen, das machen wir in allen Botschaften? Und dann noch die Frage, ob Sie eine Zahl haben, wie viele Auslandsdeutsche wahlberechtigt sind.
Ja, vielen Dank, Frau Buckmeier, für die Frage, die mir vielleicht auch nochmal Gelegenheit gibt, hier ein bisschen ausführlicher mich zu dem Thema einzulassen. Das ist ja etwas, was Deutsche gerade im Ausland sehr beschäftigt. Und ich spreche natürlich unter Kontrolle von Max Kall, was sozusagen die Organisation von Wahlen, Briefwahl allgemein angeht. Aber einmal vorausgeschickt, wir sind natürlich jetzt in einem besonderen Fall, aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen, der ja die gesetzlichen Pflichten da, gesetzlichen Fristen nochmal ziemlich verkürzt. Und es ist sozusagen schon bei normalen Bundestagswahlen eine Herausforderung in manchen Ländern aufgrund der langen Postlaufzeiten etc. Und das ist jetzt natürlich noch einmal größer gewesen. Insofern kann das tatsächlich dazu führen, bei einigen Auslandsdeutschen im Ausland, je nachdem, wo diese Menschen leben, dass Wahlunterlagen nicht rechtzeitig bei denen ankommen oder vielleicht auch nicht rechtzeitig zurückkommen nach Deutschland. Vielleicht einmal, weil Sie auch danach gefragt haben, was Zahlen angeht, es gibt ja keine Meldepflicht im Ausland. Insofern können wir nur schätzen, wie viele Deutsche sich im Ausland aufhalten und wie viele davon wahlberechtigt sind. Wir gehen so von insgesamt 3 bis 4 Millionen aus, aber, und jetzt muss man einmal auf die letzte Bundestagswahl schauen, bei der letzten Bundestagswahl haben sich 130.000 Auslandsdeutsche ins Wählerregister eingetragen, also eine wirklich sozusagen geringe Anzahl, wenn man mal vergleicht, wie viele Deutsche eigentlich im Ausland leben. Das mag individuelle Umstände haben, da können wir jetzt nur spekulieren, woran das liegt. Und von diesen 130.000 ist es tatsächlich so, dass der ganz, ganz überwiegende Teil, nämlich 110.000 in Europa, also nicht nur Europäische Union, aber im Europa, das schließt Großbritannien ein, zum Beispiel, oder auch die Türkei, lebt. Was tun wir jetzt? Also wie gesagt, die Wahlorganisation ist individuell natürlich Bundeswahlleiterin und die Heimatgemeinden, die dafür zuständig sind, aber wir schauen natürlich, was wir tun können, um sozusagen zu unterstützen bei der Zustellung von Wahlunterlagen. Ist tatsächlich so, dass wir den amtlichen Kurierweg geöffnet haben für Wahlunterlagen. Es ist ja so, dass man sich als Auslandsdeutscher unter bestimmten Voraussetzungen in deutsche Wählerregister einträgt. Das macht man bei den Gemeinden, wo man zuletzt in Deutschland gelebt hat. Dort kann man das ist auch eine Neuerung dieser Legislaturperiode, wenn ich es richtig im Kopf habe, mittlerweile auch elektronisch tun. Das kann man sozusagen einfach per E-Mail tun. Und dann gibt man dort ja auch an welche Adresse die Wahlunterlagen geschickt werden. So, und wir haben den Kurierweg geöffnet. Jetzt muss man, deshalb erzähle ich das so ein bisschen in epischer Breite, einfach weil das Wort Kurier und Sonderkurier weckt sozusagen so ein bisschen die Vorstellung, da geht jetzt etwas ganz, ganz schnell und persönlich irgendwo hin. Kurier heißt ja der amtliche Verkehr, Briefverkehr, Dokumentenaustausch unserer Auslandsvertretung mit der Zentrale des Auswärtigen Amtes hier in Berlin, beziehungsweise unseren Kolleginnen und Kollegen in Bonn. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwo in Kanada sitzt und sich Wahlunterlagen über den Umweg des amtlichen Kuriers schicken lässt, dann gehen diese Unterlagen, ja, wenn er gewählt hat und die Briefwahlunterlagen dann in die Post gibt, erst an die Botschaft in Ottawa, dann zurück an die Kurierstelle in Berlin oder in Bonn und dann an die Wahlgemeinde. Also wir ziehen sozusagen zusätzliche Umwege ein. Manchmal, und das ist in vielen Ländern der Fall, ist ein kommerzieller Express-Postdienstleister einfach schneller. Ja, wenn ich die Wahlunterlage in den FedEx oder um jetzt ein Unternehmen zu nennen, es gibt sicher noch viele andere, gebe, ist die Unterlage einfach sehr viel schneller in der Heimatgemeinde angekommen. Und vielleicht auch das nochmal einmal erklärend gesagt, es ist ja so, dass die gesetzlichen Regelungen in Deutschland nicht vorsehen, dass man in einer Botschaft wählen kann. Das kennen wir einfach in unserem Wahlsystem nicht. So sind die Gesetze hier. würde auch voraussetzen, dadurch, dass man ja in seinem letzten Heimatgemeinde in Deutschland wählt, dass in jeder Botschaft sozusagen die 299 Stimmzettel aller Gemeinden vorgehalten werden müssen. Also diese Möglichkeit gibt es einfach nicht. Deshalb sind alle Auslandsdeutschen, und das tun wir eben sehr stark jetzt in der Kommunikation über unsere Botschaften, über unsere Generalkonsulate aufgerufen, sich frühzeitig und sehr schnell jetzt in die Wählerregister einzutragen. Da gibt es ja auch Fristen und dann im Austausch mit der Heimatgemeinde, wo gewählt wird, probieren sicherzustellen, dass diese Wahlunterlagen nach schnell verschickt werden. Es ist allerdings auch so, das muss man auch sagen, dass ich jetzt schon ja gehört habe, dass viele Gemeinden sagen, sie werden gar nicht vor dem 10. Februar Unterlagen verschicken. Wenn die Wahl dann am 23. ist, können Sie sich jetzt sozusagen nach Adam Riese ausrechnen, dass das sehr schwierig wird. So, wir gucken, was wir tun können. In Ländern wie Laos oder Kambodscha, wo es sozusagen überschaubare Gemeinden von Deutschen gibt, kann man das in einem sehr engen Austausch mit der Botschaft machen. Und das tun ja unsere Kolleginnen und Kollegen jetzt schon, zu kommunizieren. An dem und dem Tag werden wir nochmal einen Sonderkurier sozusagen ermöglichen, der die Post schnell nach Berlin bringt, wo sie dann schnell hier auch weitergeleitet werden kann. Aber in der Tat ist das eine Herausforderung, die einfach in der Natur der engen Fristen und dieses engen zeitlichen Ablaufs dieser Bundestagswahl liegt.
Bitte schön.
Herr Wagner, das klingt ja alles ziemlich kompliziert. Ist eigentlich diese beiden Zahlen, die Sie eben genannt haben, gab es die vorher schon bei vorherigen Wahlen? Die Diskrepanz ist ja relativ groß. Sie sagten irgendwie 3 bis 4 Millionen Auslandsdeutsche und 130.000 nehmen dann an der Wahl teil.
Das ist die Zahl von 2021, ja. Der letzten Bundestagswahl.
Steht das in irgendeiner Kontinuität? Kann man das irgendwie sagen, dass es in den Wahlen vorher genauso war? Es ist ja ein verschwindend geringer Anteil von denen, die eigentlich wirklich wahlberechtigt wären.
Ehrlich gesagt, ich habe die Zahl von jetzt der Bundestagswahl davor nicht. Ich glaube, das liegt einfach, da kann man jetzt nur spekulieren, sozusagen individuell drin, wenn jemand sozusagen seit langer Zeit ausgewandert ist aus Deutschland, hat er vielleicht gar nicht das Interesse, hier auch an der politischen Wahl, an dem politischen Leben teilzunehmen. Da gibt es sicher die ganz unterschiedlichsten Konfigurationen. Ich kann, wie gesagt, dadurch, dass wir ja kein Meldewesen im Ausland haben, nur darauf verweisen, wie die Zahlen 2021 waren, gern nochmal detaillierter. Also 130.000 hatten sich da in deutsche Wählerverzeichnisse eingetragen, davon knapp 110.000 in Europa beziehungsweise der Europäischen Union, 7.700 in den USA, 5.300 in Asien und dann 1.500 in Kanada, Afrika, Australien. Also Sie sehen, wie sich das durchdekliniert. Die ganz überwiegende Zahl der 2021 in Wählerverzeichnis eingetragenen Deutschen lebten in Europa, wo natürlich auch diese Postlaufzeiten nicht so sehr ein Problem sind, wo im Grunde dann der Weg über den Kurier des Auswärtigen Amtes im Grunde eine Verlängerung, eine künstliche Verlängerung ist, die man vielleicht dann auch nicht in Anspruch nehmen sollte, weil eben nochmal diese zusätzlichen Stationen da eingezogen sind. Aber darüber informieren unsere Auslandsvertretungen sehr transparent, welche individuellen Möglichkeiten jeweils in dem zuständigen Amtsbezirk gelten.
Frau Böse?
Ich glaube, Herr Hebestreit oder das BMI, was bedeutet denn dieses Prozedere, das uns Herr Wagner gerade erläutert hat, für die Feststellung des Wahlausgangs? Oder anders gefragt, wie lange muss man dann abwarten, bis man ein amtliches Endergebnis hat, wenn man zum Beispiel gar nicht weiß, wie lange eine Post aus Venezuela braucht und wie viele überhaupt gewählt haben in, keine Ahnung, Kambodscha. Also wie lange wird es dauern, bis wir ein amtliches Endergebnis haben, auch wenn es womöglich gar kein so große Wirkung hat auf das Ergebnis?
Also ich glaube, erstmal wissen wir ja den Unterschied zwischen dem vorläufigen amtlichen Endergebnis, das ist in der Regel am nächsten Tag vorhanden, manchmal dauert es auch etwas länger, und das amtliche lässt dann oft 1, 2, 3 Wochen auf sich warten. Das sind aber keine Neuigkeiten, die wir da haben, das war in der Vergangenheit auch immer so. Und Herr Wagner hat ja schon mal deutlich gemacht, dass auch die Zahl der Auslands- oder im Ausland lebenden Deutschen, die auch schon seit vielen, vielen Jahren im Ausland leben, sich auch nicht groß verändern. Und insofern sind das Erfahrungswerte, die sich, glaube ich, nicht dieses Jahr von den Erfahrungen in den Vorjahren unterscheiden. Und wenn Maximilian Kall das noch ergänzen möchte, was die genauen Fristen angeht oder Wochen, dann gerne.
Es wird sich nicht auswirken, weil die Briefwahlstimmen ja vorliegen müssen am Wahltag. Das heißt, Briefwahl Zettel, die danach eingehen, nach dem 23. Februar, werden nicht mehr in das Ergebnis der Bundestagswahl einfließen. Bis 23. Februar, 18 Uhr, müssen alle Stimmen abgegeben sein und auch Briefe als Stimmen vorliegen. Insofern darauf keine Auswirkungen. Herr Wagner hat gesagt, wie wir versucht haben, das Verfahren zu vereinfachen, vor allen Dingen dadurch, dass man sich am besten sofort und am besten digital oder per Mail in die Wählerverzeichnisse einträgt. Die Formulare stehen bei der Bundeswahlleiterin online auf bundeswahlleiterin.de. Und alle weiteren Nachfragen dazu würde ich auch bitten, dann an die Bundeswahlleiterin zu richten, die ja unabhängig ist und über die die Wahl organisiert und über die ordnungsgemäße Wahl auch wacht.
Herr Steiner noch dazu?
Ja, an Herrn Müller. Wie ist denn sichergestellt, dass die Soldaten im Auslandseinsatz fristgerecht wählen können?
Also normalerweise ist es so, dass die Einheiten vor Ort über die entsprechenden Unterlagen versorgt werden und diese auch über entsprechende Transportmöglichkeiten fristgerecht zurück nach Deutschland geführt werden. Dieser Prozess ist schon lange angelaufen. Ich erinnere mich nur, ich war im Dezember schon im Irak mit und dort wurde das Thema schon diskutiert und dort wurde auch schon diskutiert, welche Wege wie genutzt werden, um eben alle Fristen einzuhalten. War in der Vergangenheit kein Problem.
Das heißt, notfalls würde auch ein Flieger nach Erbil fliegen, um dann ein paar Wahlzettel abzuholen.
Für diesen einen Vorgang sicherlich nicht, aber wir versorgen die Einsatzgebiete im Grunde kontinuierlich, sodass wir auf den Lufttransport oder andere Möglichkeiten in Europa, wir haben ja auch Dienststellen in benachbarten europäischen Staaten, wo wir auch Kfz-Versorgung haben, wir fliegen ja nicht überall hin. Also diese normalerweise wöchentlich verkehrenden Transportmittel können wir nutzen und das war, wie gesagt, in der Vergangenheit bisher kein Problem.
Dann Herr Nils mit einem neuen Thema, bitte.
Ja, zurück nochmal kurz in den Nahen Osten und zu dem heute gemeldeten Verlangen des designierten US-Vizepräsidenten Vance, die Hamas möge die letzten, also sind ja leider immer noch viele, Geiseln freilassen, sonst passiere etwas, sage ich mal so lapidar. Herr Wagner, Sie und Ihr Amt hören ja das Gras wachsen. Spielt diese Forderung, diese Einzelforderung, eine Rolle möglicherweise in den andauernden Gesprächen in Doha verstärkt? Hört man da, Frau natürlich auch, etwas? Gibt es gar einen Vorstoß in Richtung, wenn ihr das macht, jetzt nochmal hart auf hart, dann zieht sich vielleicht die IDF, die israelische Armee, zurück oder es werden palästinensische Gefangene freigelassen? Also ist das, was wir da heute gehört haben, ein Topic oder ist das, naja, nach dem Prinzip Hoffnung auch hier natürlich immer wieder eine Forderung, die bekannt ist, die Geiseln freizulassen?
Naja, Herr Nils, die Notwendigkeit für einen Waffenstillstand im Gaza ist ja sozusagen jetzt nicht nur gegeben, weil sich ein designierter Vizepräsident der Vereinigten Staaten einlässt. Nein, der ist ja natürlich durch die Realität der Lage vor Ort gegeben, dadurch, dass wir diese Geiseln frei haben wollen, dadurch, dass die Menschen in Gaza dringend, dringend den Waffenstillstand brauchen, damit sie endlich versorgt werden können und das Sterben in Gaza aufhört. Insofern unterstützen wir sehr die Bemühungen unserer Partner, die da in Doha verhandeln und hoffen, dass diese Verhandlungen zu einem Abschluss kommen und zwar zu einem sehr schnellen Abschluss.
Ja, aber Stichwort Graswachsen, hört man denn auch eine Bereitschaft oder erkennt sie irgendwo schemenhaft, dass die Israelis sich zurückziehen könnten? Oder es gibt ja nun noch Hamas-Kämpfer im Gazastreifen, nach wie vor sagen, wir bleiben da.
Können wir auf die Uhr gucken? Dankeschön.
Ich kann da auch sehr kurz sein, Herr Nils, ich kann das nicht kommentieren. Sie lesen ja verschiedentliche Äußerungen der beteiligten Parteien auch in Medien, was sozusagen den Stand der Verhandlungen da angeht. Aber nochmal, wir unterstützen unsere Partner darin, schnell einen Waffenstillstand zu bekommen und schnell diese Verhandlungen zu Ende zu führen.
Frau Kollegin, dazu?
Ja. Wird Deutschland seine Unterstützung...
Könnten Sie ein bisschen näher zum Mikro gehen, bitte?
Wird Deutschland seine Unterstützung zu Israel fortsetzen, weiter aufrechterhalten, selbst dann, wenn andere Staaten sich davon distanzieren? Also ist das eine bedingungslose Unterstützung?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich müsste es jetzt schon noch mal länger ausführen. Sie wissen sehr genau, wie unsere Position zum Nahostkonflikt ist und wie unser besonderes Verhältnis auch zu Israel als Staat ist. Sie wissen, welchen Positionen wir in Kontakt sind mit der israelischen Regierung, was die Lage in Gaza angeht. Insofern ist, glaube ich, unsere Position da hier sehr klar, und ich würde Sie jetzt auf die Protokolle der Bundespressekonferenz verweisen, um das dort nochmal nachzulesen, einfach um jetzt hier nicht nochmal ausführen zu müssen und detailliert, wie das aussieht. Aber was für uns im Zentrum steht, ist, dass wir schnell zu einer Lösung kommen in Gaza, die ein Ende des Leids dort bedeutet, die dafür führt, dass die Menschen nicht weiter sterben, sondern dass sie versorgt werden können und dass dort wieder Leben möglich ist und gleichzeitig Geiseln freikommen.
Zusatz?
Ja, ganz konkret dann die Frage, wo würde die Bundesregierung die rote Linie ziehen?
Ich spekuliere hier nicht über rote Linien.
Herr Jung dazu?
Ja, nur schnell eine Endfrage, Wagner. Sind noch Deutsche unter den Geiseln in Gaza?
Ja, leider.
Wie viel?
Ja, leider. Sehen Sie mir nach, dass ich da keine Details hier mitteile. Das haben wir ja immer so gehalten. Das ist aus Sicherheitsgründen, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Aber es sind leider immer noch Geiseln unter den verbliebenen Geiseln in Gaza. Noch deutsche Staatsangehörige, pardon, unter den Geiseln in Gaza.
Herr Warwick mit einem neuen Thema.
Ja, ich hätte eine Frage ans BMZ. Das BMZ hat jüngst auf Anfrage eingeräumt für die Interessierten Drucksache 2014-424, dass es alleine ab 2023 mit Laufzeit bis 2027 rund 600 Millionen Euro, also weit über eine halbe Milliarde Euro, an die Bill und Melinda Gates Stiftung gezahlt hat. Da würde mich interessieren, mit welcher Begründung man einer US-Stiftung, die einem der reichsten Menschen der Welt gehört, solche horrenden Summen zur Verfügung stellt. Wenn Sie das kurz skizzieren könnten, die Begründung dafür.
Reiche ich gerne nach. Gerne.
Dann noch eine Verständnisfrage. In derselben Antwort der Bundesregierung wird auch dargelegt, dass ebenfalls alleine seit 2023 die grüne Denkfabrik Lippmott rund 2 Millionen Euro erhalten hat, davon jährlich 500.000 als institutionelle Förderung vom Bundespresseamt. Da würde mich ebenfalls interessieren, Herr Hebestreit, wieso das BPA diese grüne Denkfabrik so generös und auch ohne jegliche Zweckbindung institutionell fördert.
Die institutionellen Förderungen werden vom Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossen, und das wird nur institutionell abgewickelt über das Bundespresseamt. Insofern müssten Sie da auch an sich an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wenden.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Herr Jung nochmal.
Ja, Thema Sudan. Herr Wagner, die ausgehende US-Regierung hat jetzt der sudanesischen Rebellengruppe Rapid Support Forces Völkermord vorgeworfen und hat deshalb Sanktionen verhängt. Schließt sich die Bundesregierung diesem Vorwurf an?
Ja, danke, Herr Jung, dass Sie das Thema Sudan auch mal aufrufen. Da reden wir, glaube ich, viel zu wenig drüber. Aber lassen Sie mich einmal sagen zur Lage. In der Tat ist es ja so, dass weiter die Kämpfe anhalten und dort unvorstellbares Leid bringen. Weil Sie mich sehr konkret jetzt nach einer juristischen Bewertung fragen, die werde ich hier nicht vornehmen. Das müssen schon Gerichte tun. Sie wissen ja, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit man von einem Völkermord spricht. Aber was die Lage angeht, sind jetzt, nicht erst jetzt, im Grunde ja schon vorher natürlich die beteiligten Parteien aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und sich dort zusammenzusetzen, um eine Friedenslösung zu finden.
Nochmal eine Nachfrage. Herr Blinken hat ja dazu auch eine Stellungnahme abgegeben. Wissen Sie von welcher Ethnie da die Rede sein soll? Also die Amerikaner sagen ja Völkermord, aber da muss es ja dann auch eine bestimmte Ethnie gehen. Das haben die Amerikaner jetzt nicht ausgeführt. Wissen Sie da mehr? Und zweitens, die sudanesische Kriegspartei hat jetzt von den USA keine monatelange Chance bekommen, die genozidalen Vorwürfe intern aufzuklären. Ist das nicht unfair seitens der Amerikaner? Gerade also, im Hinblick auf...
Herr Jung, ich kenne die Äußerungen von Herrn Blinken jetzt nicht en Detail. Ich kann noch mal referieren, dass es ja um von Völkermord zu sprechen, die Absicht sozusagen um Tathandlungen handeln muss, die in Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe zu vernichten. Also insofern, es muss nicht immer nur eine Ethnie sein, sondern eine Gruppe, eine gesellschaftliche Gruppe als Ganzes. Aber nochmal, ich kann das nicht kommentieren, sozusagen, was von Seiten der Amerikaner da jetzt getan wird. Ja, was uns eint mit den Amerikanern, ist, dass wir uns sehr dafür einsetzen, dass dieser Konflikt in Sudan endlich ein Ende hat. Und wir uns mit ja auch deutscher humanitärer Hilfe dafür einsetzen, dass wir das Leid der Bevölkerung lindern. Und das ist in Sudan besonders dramatisch, da ja aufgrund der Kämpfe einfach viel humanitäre Hilfe gar nicht zu den Menschen in Sudan selbst kommen kann, die da am meisten leiden.
Und dann hatte ich noch eine Wortmeldung von Ihnen notiert. Hat sich das erledigt? Alles klar. Danke. Herr Jessen.
Ja, die Frage geht ans Wirtschaftsministerium. Man lernt ja aus der Beobachtung von Parteitagen auch, welche Schlüsselbegriffe Parteien sich zu eigen machen. Das haben wir jetzt erfahren, dass es so etwas wie Windmühlen der Schande geben soll, die niedergerissen werden sollen. Können Sie sagen, ob die Eigentümer der Windkraftanlagen offshore oder an Land Rechtsansprüche haben, die sie davor schützen würden, dass diese einfach niedergerissen werden?
Also ich kann die Äußerungen, die jetzt da im Wahlkampf gefallen sind, nicht kommentieren. Welche Rechtsansprüche es gibt, also grundsätzlich für den Erhalt der Anlagen, das können wir gegebenenfalls nachreichen, aber diese konkreten Äußerungen kann ich jetzt nicht kommentieren. Da müssten Sie dann vielleicht die Person, die die getätigt hat, fragen, wie das umzusetzen wäre.
Naja, deswegen frage ich eben explizit, wenn die Begrifflichkeit war, sollen niedergerissen werden. Das klingt ja nach sofortigem Abriss. Und da ist schlicht und einfach die Lernfrage, haben diejenigen, die diese Anlagen mit besitzen und mit Genehmigung betreiben, haben sie einen Rechtsanspruch darauf, dass sie diese Anlagen betreiben können? Und kann dieser Rechtsanspruch einfach so durch Niederreißen ausgehebelt werden? Das ist sozusagen der sachliche Kern. Wenn Sie das nachliefern, würde ich mich freuen. Danke.
Genau, reichen wir nach. Also generell gelten ja natürlich die Grundrechte, die Eigentumsrechte. Wenn wir da noch was Spezielles nachreichen können, dann tun wir das.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen und sage Dankeschön für diesen Montagmittag.